Willkommen zur In Resonanz. Das ist ein bisschen eine andere Folge, als ich sonst mache, bei In die Natur und die Stadt. Es ist eine sogenannte Zwischenfolge zwischen zwei Videofolgen. Und in dieser Folge geht es auch ein bisschen weniger um ein Thema, sondern mehr um einen Mensch und was der erlebt im Zusammenhang mit Stadt, Natur, mit Klimawandel und all den vielen komplexen Geschichten, die man erlebt in einer Stadt. Ich habe ab und zu im Internet, in den sozialen Medien, einen Post mit einer Frage. Und auf diese Frage könnte man eigentlich antworten, wenn man möchte. Und dann würde man diese Frage auch in solchen Episoden, die in Resonanz heissen, diskutieren. Wir können also indirekt mit uns Gespräche aufnehmen auf diese Art und Weise. Also wenn jemand will, eine Antwort hinterlassen, ist er herzlich oder ist sie oder er herzlich willkommen. Aber heute geht's los mit der ersten Folge von In Resonanz, und zwar mit dem Roland Götschi. Ich kann ihn nur mal ganz kurz vorstellen, weil er erzählt noch auch ein bisschen über sich und seine Position. Aber was ich eigentlich so toll finde, und darum habe ich den Roland auch eingeladen, er hat wie verschiedene Hüte an. Und der erste, für mich nicht der unwichtigste, ist, er hat sehr fleissig meinen Podcast gelost und tut mich immer gerne auch in den sozialen Medien liken. Also im Grunde genommen hat er mal selber gesagt, sie sei ein Fan. Und ich bin natürlich ein Fan von Fans. Das ist völlig klar, oder? Er ist, in Grenchen daheim, in einer relativ kleinen Stadt, oder sagen wir mal eine Kleinstadt mit etwa 20.000 Einwohnern. Und er ist dort auch in einer Behörde aktiv. Er ist stellvertretendes Mitglied im Gemeinderat von Grenchen. Also er erlebt auch ein bisschen, was da politisch läuft. Und er ist ein GLP-Mitglied, also er ist Mitglied von der Partei. Jetzt einfach einmal zuerst herzlich willkommen, Roland. Ich weiss, du bist ein bisschen krank gewesen. Ich danke dir, dass du das trotzdem jetzt heute mit mir machst. Du hast mir am Telefon gesagt, dass Grenchen das Motto hat, die grüne Stadt oder die Stadt im Grünen. Und ich hatte zuerst einmal fragen, ist Grenchen denn eigentlich in deiner Definition eine grüne Stadt?
Also es heisst die Industriestadt im Grünen. Und das bezieht sich eigentlich darum, dass Grenchen seit jeher gewachsen ist mit der Urindustrie zusammen. Also dort oben hat sehr viel Industrie zu Grenchen. Das Grüne bezieht sich eigentlich um die Umgebung. Wir wohnen hier am Jura-Südfuss. Es ist eine Jura-Schutzzone, ein Naturschutzgebiet. Wir haben unten mit der Weite ein wichtiges Vogel-Naturschutzgebiet. Und in der Stadt versucht man natürlich jetzt auch, und das ist vielleicht heute ein kleines Thema, auch ein bisschen die Natur reinzuholen in die Stadt. Ja.
Und was ist dein Eindruck? Wirkt deine Stadt auf dich grün, wenn du dort spazieren
gehst? Also wenn ich in der Stadt spazieren, der sieht es ja auch aus wie eine Vollstädte, so im Mittelland. Wenn ich aber auf dem Grenchenberg oben bin und auf unsere Stadt runterschaue, dann erstaunt es mir jedes Mal, wie viel Grün die Stadt eigentlich zu bieten hat. Also, das ist die Bäume und Parks und auch Gärten, die einen grossen Teil dazu beitragen. Es hat relativ viel Einfamilienhäuschen.
Und gell, du selber bist ja auch ein Gärtner. Mit deiner Frau zusammen Hast du einen Naturgarten. Wie bist du zu dem gekommen?
Also, der Naturgarten hat sich eigentlich daraus ergeben, wo wir das Haus gekauft haben. Das war 2013 gewesen. Und dann haben wir auf unserem Land ist noch ein zweites Haus gestanden. Das war aber zusammengebrochen gewesen. Das haben wir wegräumen. Und wir haben wirklich einen Garten vorgefunden und haben von null an können planen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das umsetzen. Und dann sind wir das mit dem naturnahen Gärtner gekommen, mit dem Biodiversität fördern. Und sind wir immer ein bisschen mehr in das Thema reingekommen. Mittlerweile sind wir auch ein Teil von Pro Natura, von diesen Schmetterlingsgärten. Und einmal im Jahr haben wir auch Tag der offenen Gärten, wo wir dort das Grenchen organisieren, wo wir auch unseren Garten dürfen zeigen. Und das ist einfach eigentlich ein Hobby, aber es ist wirklich etwas, wo wir und meine Frau und auch die Kinder mittlerweile auch viel Zeit verbringen im Garten. Also es ist wie ein Zimmer mehr von unserem Haus eigentlich, im Garten.
Und Sie haben es gerade gehört zum ersten Mal. Die haben ein bisschen Spezialisierung. Die tun unter anderem Futterpflanzen für Schmetterlinge. Pflanzen, was machen Sie da so?
Also Das ist natürlich dort sehr wichtig, dass man gleich auf die heimischen Pflanzen ersetzt und dass man viele verschiedene Bereiche erstellt. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, wo es eine kleine Ruderalfläche ist, mit vielen Steinen und Magerbeet. Wir haben einen Bereich, wo wir Gehölze drinnen haben, heimische Gehölze, die auch ein bisschen für Vogelschutz bietet. Wir haben Magerwiesen, wo wir zweimal im Jahr mit den Sensen mähen. Wir haben alte Bäume, die wir schon übernommen haben, die schon vorher da gestanden. Und ich denke, das, was wir eigentlich hier ein bisschen machen in diesem Garten, ist einfach die Vielfalt zu bringen und verschiedene Räume zu schaffen auf unserem kleinen Fläche, die wir zur Verfügung haben.
Das ist eben einer von den Tricks, gell? Wenn man nicht sozusagen so Monokulturen hat, also zum Beispiel nur einfach den grünen Rasen, dann kann sehr viel mehr passieren auf einem Fleck. Hast du das einfach schon immer in dir gehabt oder hat es irgendwie einen Anstoß gegeben von außen, dass du gefunden hast und du und deine Frau, dass die beide gefunden haben, die hätten jetzt Lust, in die Richtung zu gehen?
Das ist eine gute Frage und ich kann dir eigentlich auch nicht selber richtig beantworten. Was ich immer hatte, ist als Kind, ich war auch ein Teil von einer Pfadi. Und dort ist man eigentlich per se immer viel Natur draussen, gerade in den Lager, in den Sommerlager, wo man 2 Wochen wirklich am Zelt ist und die Nähe von der Natur hat. Vielleicht ist es ein bisschen von dort ausgekommen. Was ich einfach gemerkt habe, es ist recht gewachsen mit uns. Also, es hat ein bisschen angefangen mit einem kleinen Bereich, wo man mal gedacht hat, was für eine Pflanze pflanzt man da? Und dann haben wir gedacht, ja, man könnte jetzt so da einheimische Pflanzen nehmen. Und so ist das immer Stück für Stück weitergegangen. Man hat auch eine Fachliteratur sich hineingelesen. Ja.
Und haben wir jetzt unterdessen Schmetterlinge?
Wir haben Schmetterlinge, ja, zum Glück. Und wir haben auch Wildtiere, die wir beobachten, und Vögel. Ja, jetzt gerade im Winter, einmal habe ich ein bisschen hier mitgemacht beim Birdlife, wo man die Vögel zählt in seinem Garten, die Wintervögel. Haben wir mit der Familie hat man so ein gewisses Zeitfenster. Und wir sind auf 10 verschiedene Sorten, Arten Vögel gekommen.
Dort, was für eine?
Also, einer, der mir sehr gut gefallen hat, ist der Buntspecht gewesen. Das hat mich beeindruckt. Von denen, die es sehr viel hat, sind hier Meisen, also Kohlmeisen, es hat auch Blaumeisen, Hubenmeisen hat es ein paar. Wir haben Amseln natürlich sehr viel, und aber auch Krähen und eine Taube etwa mal. Ein Milan, der ist einfach mehr übers drüber geflogen, der ist dann nicht gelandet. Aber ja.
Und deine Kinder machen mit bei so etwas?
Die machen mit, bis sie etwas anderes vorhaben. Sie sind aber ja recht interessiert und ich denke, haben sie dann keine Lust mehr und dann gehen sie ihre Sachen machen. Und, ja. Aber sie sind viel im Garten, viel im Spielen und das, denke, das ist schon auch schön, wenn man einen Garten auch vielfältig braucht und auch aus Familie kann brauchen. Man muss auch immer Platz haben für die Kinder. Wir haben auch eine Wiese, wo ich auch mit dem Rasenmäher drüber gehe und mit einfach etwas haben, wo die Kinder ein bisschen spielen können. Wir haben auch eine Rutschbahn und ein Trampolin, das haben wir alles auch. Aber eben rundum ist dort eine Naturkarte.
Wenn wir das ganze bisschen rauszoomen, die Frage, die ich vorhin erwähnt habe, die ich diesmal gepostet habe auf Social Media, ist gesehen, was erwartest du eigentlich von der Stadtnatur in deiner eigenen Stadt? Mhm. Hast du jetzt abgesehen davon, dass du jetzt die Freiheit hast mit dem Garten, hast du noch andere Erwartungen an die Stadtnatur in Grenchen?
Ja, also ein bekannter Biologe hat mal gesagt, die Natur sei die einzige Fabrik, die keinen Abfall produziert und seine eigene Energie mitbringt. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich von Natur in der Stadt erwarte, ist vielleicht ein bisschen genau das. Es sollte nicht nur ein dekoratives Element sein, sondern ein Teil von der kritischen Infrastruktur. Also wie eine Strasse oder eine Kläranlage oder ein Abwassersystem. Und das hat auch Aufgaben zu erfüllen, die Natur in der Stadt. Also es ist mal die Auswirkungen vom Klimawandel zu dämpfen, indem dass es die Infrastruktur schützt oder auch die Menschen in der Stadt zum Wohlbefinden beiträgt. Und für mich jetzt auch noch wichtig, eben der Artenschutz in der Stadt auch unterstützt.
Das hast du jetzt das Gefühl, wenn du jetzt so einen Ist-Zoll-Vergleich machst, sind deine Erwartungen einigermaßen deckt in Grenchen?
Das ist eine schwierige Frage. wenn ich sehe, was uns noch erwartet beim Fortlaufen von dem Klimawandel und wie wenig der Mensch dort bereit ist, dagegen zu steuern, habe ich ein Angst, dass wir da rechtzeitig hinten noch mögen. Wir hinken nicht nur einen Schritt hinten dran, sondern wir verlieren immer mehr Abstand zum Fortlaufen vom Klimawandel. Ich habe mir letztes Mal überlegt, was gäbe es für einen guten Vergleich mit der Situation, wo wir heute drin sind und der Natur in der Stadt. Und mir ist etwas in den Sinn gekommen, und das ist der Schutzwald, den man erstellt hat in den Bergen, um Lawinen aufzuhalten. Und das kommt ja dort her, dass man im 19. Jahrhundert das Waldgesetz erlassen hat, um die Wälder, die völlig überwirtschaftet waren und ausgeräumt waren, zu schützen und wieder Raum geben, zum Wachsen und ihre Schutzfunktion dürfen erstellen. Und dann ist ja 1951 hat es ja den Lawinenwinter gegeben. Und da hat man gesehen, wie wichtig die Wälder sind für den Schutz der Siedlungen. Aber trotzdem, die Wälder sind zu langsam nachgewachsen, es hat nicht gelenkt und es hat, soviel ich weiss, um die 100 Tote gegeben und massive Schäden auch an den Dörfern. Und ja, ich habe mir das ein bisschen gedacht, das würde eigentlich noch gut passen, der Vergleich, wo man ein bisschen sieht, ja, wir können nicht warten, bis es dann wirklich zu spät ist und nachher anfangen Bäume pflanzen. Wir müssen eigentlich schon jetzt anfangen. Es gibt ja das Sprichwort, das Bekannte, man sollte den Baum eigentlich vor 50 Jahren pflanzen. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann sollte man wenigstens heute anfangen damit. Ja.
Also du hast vorher, das ist ein sehr schöner Vergleich, das hat ja ganz viel, weil das, was wir jetzt, was das Lawinenunglück in dem Fall ist, gesehen, ist heute auf eine Art Hitzewellen oder der Starkregen, oder, wo die Kanalisation überfordert von einer Stadt. Also es gibt alles wie mehr so Wetterextreme und die sind ja schon da, oder? Die haben wir ja schon. Und wir können davon ausgehen, dass sie vielleicht auch eher noch zunehmen. Aber implizit hast, in dem, was du vorher gesagt hast, hat das so ein bisschen tönt, wie du traust deinen Co-Grenchen noch, deinen Mitbewohnern von Grenchen, vielleicht noch nicht ganz zu, dass sie da genügend dagegen haben.
Ja, also, ich denke jetzt mal, man macht schon sehr viel für die Natur in der Stadt, für den Treibhauseffekt zu dämpfen, für die Auswirkungen vom Klimawandel zu bekämpfen. Was es ein bisschen bräuchte, wäre wie so eine Gesamtstrategie, wo man müsste ausarbeiten, wie man das Thema hergeht, wo man auch schaut, was überhaupt will man, welche Akteure sind da drin, wie tut man Finanzierung sicherstellen, wie setzt man es um und nachher auch politisch, dass man das vielleicht in einem Leitbild drin oder in einem Masterplan festlegt. Ich denke, wir kommen eigentlich fast nicht drum herum, dort ein Konzept zu haben, wo wir auch ein Ziel können definieren können, wie wir dort herkommen. Ich denke, das ist besonders wichtig.
Ja, das, also, ich kenne das ein bisschen. In meinem Buch habe ich auch ein bisschen recherchiert zu diesen Themen. Und die erfolgreichen Städte, die haben eigentlich überlappende Politik, Public Policies, oder? Die haben eine Energiestrategie, dann haben sie eine Biodiversitätsstrategie, Basel hat sogar ein Naturschutzkonzept, einzelne haben dann Gesundheitspolicies, die verhängt sind mit dem, weil ja die Stadtnatur in Anführungszeichen auch wirklich, wenn die Luft reinigt, Luft befürchtet, auf der ganzen Haufen eigentlich Aufgaben wahrnimmt, die eigentlich auch von Gesundheit von Menschen sind. Und wenn ich dich jetzt so höre, dann gibt es das in dieser Form in Grenchen noch nicht.
Also in der Form, dass man eine Klimastrategie machen will, gibt es das nicht. Es gibt schon Konzepte eben im Einzelnen. Oder man macht jetzt hier einen Masterplan für das Zentrum, für die Stadtentwicklung im Zentrum. Dort drinnen hat es auch Punkte für Biodiversität. Dort drinnen hat es auch Punkte von der Entsiedlung der Böden. Aber aus Gesamtkonzept hat es das eigentlich nicht. Und das wäre, glaube ich, ein Ziel, das jetzt nicht nur Grenchen, viele Gemeinden eigentlich müssten heransteuern. Und da gäbe es ja auch Unterstützung, auch vom Bund. Gibt es dort vom Bundesamt für Umwelt, gibt es dort eigentlich auch viele Wegleitungen, wie man das könnte erarbeiten.
Genau, also jetzt die viele Schweizer Städte, vor allem die grösseren Schweizer Städte, die haben links, rechts die Regierungen. Das heisst, dann ist es ein bisschen schon verankert, dass man in Anführungszeichen auch an die Natur denkt. Ehrlich gesagt, noch mehr an die Energiefrage als an die Naturfrage. Das haben leider ganz viele Parteien, dass das so ein bisschen ein blinder Fleck ist. Auch bei Parteien, die eigentlich in Anführungszeichen links sind. Aber die Natur scheint irgendwie wie so keine so gute Lobby zu haben. Aber es gibt halt dann auch dann die Konflikte zwischen Stadt und Land, wo die sogenannte linke Städte, also link-grün-grün-rote Städte, anders ticken als Land rundherum. Wie ist das bei euch in eurem Kanton in Solothurn?
Also politisch gesehen ist der Kanton Solothurn eher mitte-rechts bürgerlich. Es hat auch sehr viele ländliche Regionen. Also wir haben jetzt mit Olten, Solothurn und Grenchen, das sind eigentlich so die Städte, die man hat. Und nachher hat es sehr viel Agglomeration, die einfach gewachsen ist an diesen Städten daher. Und aber auch viele ländliche Dörfer. Ja. Und Grenchen ist politisch gesehen auch eine konservative, rechtskonservative Stadt. Also man muss natürlich dann auch im Gemeinderat immer die Mehrheiten finden oder dann an der Gemeindeversammlung, wo es dann auch sehr schwierig ist, ein bestimmtes Thema durchzubringen.
Hast denn du dort ein konkretes Projekt, das du verfolgst, das dir wie so ein bisschen ein Herzensprojekt ist, wo du vielleicht auch schon Allianzen hast können schliessen, entweder innerhalb von deiner eigenen Partei oder vielleicht auch mit anderen Parteien?
Also ich bin nebenan noch in Arbeitsgruppe Umwelt und Energie von Grenchen. Und wir haben dort auch verschiedene Sachen ausgearbeitet. Und wo es eben so schwierig ist, politisch etwas umzusetzen. Also Grenchen hat ja das Energiestadt-Label, wo wir schon sehr Mühe haben, das zu halten. Da wird immer gefordert, dass man das abschafft, wo es auch mit Kosten verbunden ist. Haben wir in dieser Arbeitsgruppe drinnen, dass wir versuchen, viel mit Aufklärung und Informationen zu schaffen. Also wir haben jetzt den Tag des Wassers, der meist im Jahr stattfindet, mit Stängen auf dem Meerplatz und Führungen in den Wasserreservoiren und in den Kläranlagen. Wir haben eine Stadtführung, die sich auf Brunnen konzentriert hat. Wir haben Schulen, die dann auch die Stänge besuchen. Wir haben eben das Tag der offenen Gärten in Grenchen, wo wir auch einmal im Jahr stattfinden. Und ich denke sowieso, dass das etwas sehr Wichtiges ist, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Man kann vielleicht schon mal irgendwie ein bestimmtes Projekt durchboxen und irgendwelche Allianzen schmieden, dass man knappe Mehrheit hat. Aber was man unbedingt muss verhindern, ist, dass ein Projekt eine Opposition entwickelt. Wenn man dann weiter gehen will oder das Projekt halten will, das wird extrem schwierig.
Eigentlich ist das auch nochmal ein bisschen eine Frage, die ich vorher schon gestellt habe, aber ganz anders stellen tue. Hast du das Gefühl, der Grenchener sind auf der Seite von der, sagen wir mal, von der Stadtnatur, oder beziehungsweise würdet ihr mehr Begrünung begrüssen?
Also, grundsätzlich denke ich, das wird jeder begrüßen, mehr Begrünung und mehr Schatten. Die Frage ist halt immer, wenn man nachher in die Finanzen hineingeht und es dann kostet, oder wenn man dann im Baureglement versucht, etwas zu verankern, wo die Privaten etwas müssen umsetzen, dann wird es immer schwierig. Also wir haben ja zu Grenchen schon vor längerem mal beschlossen, dass die sogenannten Schottergärten, also das sind eigentlich die Steingärten, die unten dran eine Folie drin haben, die wirklich den Boden versiegelt, dass man die verboten hat, zum Erstellen, jetzt neu erstellen. Jetzt ist schon vor anderthalb Jahren ist der Kanton auch noch gezogen, wo sie ihr Baureglement überarbeitet haben. Und das hat eigentlich recht gut Anklang gefunden. Hat auch Leute gehabt, die das nicht verstanden haben, warum man das macht. Aber dort hat man auch mit viel Aufklärungsarbeit gearbeitet. Man hat das Grenchen Pflicht erlassen, wo es auf Flachdächer ab 30 Quadratmeter eine Pflicht gibt, um das zu begrünen. Und dort sind natürlich die Widerstände schon ein bisschen grösser gewesen. Es sind natürlich viele Firmen, die das betrifft, wenn sie neu bauen. Die sind meistens über diesen 30 Quadratmeter. Aber den Nutzen kann man schon vermitteln, wenn man das gut macht. Ja.
Das heisst, es ist eigentlich Also eine, wie soll man sagen, eine zähe Arbeit. Ich würde meinen, das ist überall so, nicht nur in kleineren Städten, sondern genauso in der grossen Städte. Es geht immer eigentlich um Grundkonflikt, was es einfach gibt. So wie ich das jetzt gehört von dir, und das sehe ich ähnlich, es ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung mit im Boot ist und sensibilisiert ist. Du hast noch ein anderes Beispiel am Telefon erzählt, das ich sehr interessant gefunden habe, und zwar haben die durchsichtige Plastiksäcke von Neophyten, gell? Kannst du das kurz erzählen?
Also, die haben wir leider noch nicht, aber das ist jetzt gerade in der Besprechung drin, im Gemeinderat, ist das Thema mehrmals aufgekommen. Unsere Nachbarsgemeinde hat das eben eingeführt. Und das ist ja so, dass es vom Kanton Säcke gibt, Neophyten-Säcke, für invasive Neophyten, wo man kann beziehen kann, und die können bei der Bevölkerung austeilen. Und die Idee ist eigentlich, dass die Bevölkerung selber die invasiven Neophyten hauptsächlich aus ihren privaten Gärten, aber theoretisch könnten sie auch im Wald spazieren und ausreissen, das ist auch immer willkommen, dass sie die können nachher mit der Kehrichtabfuhr einfach kostenlos mitgeben. Durchsichtig aus dem Grund, damit man nicht andere Sachen denen entsorgt, als für das, was sie vorgesehen sind. Ja.
Das sind clevere Massnahmen und setzt voraus, dass die Leute eben ein Neophyt können unterscheiden von einem Nicht-Neophyt. Zum Beispiel gerade das Berufskraut, da gibt es ein Blümchen ganz ähnlich ausgesehen, da muss man am liebsten ein bisschen aufpassen. Aber es gibt die Goldrute, die kennen relativ viel und ist auch leicht zu unterscheiden. Aber das heisst eigentlich, ohne ein bisschen Umweltbildung, entweder jetzt durch, ich weiss nicht, lokale Regionalzeitung oder eben schon in der Schule und so weiter, entsteht das Wissen natürlich nicht einfach so von sich aus, oder?
Nein, also wir müssten wirklich auch noch das mit Flyer schaffen oder Infotafeln aufstellen auf dem Dorfplatz, sage ich jetzt mal, wo die Leute können schauen, wie die aussehen. Aber die Hauptarbeit bei der Bekämpfung der invasiven Arten, die kommt auf die Gemeinde zu. Ich habe das Gefühl, da kommt noch viel mehr, als wir jetzt schon haben. Wenn wir sehen, was invasive Arten anrichten momentan bei uns im Siedlungsraum, ich denke jetzt mal an die Schäden von der Infrastruktur mit dem Götterbaum, der in der Fassade drinnen aufreissen kann, das Wasser reinkommt. Ich denke auch an die Gesundheit von der Bevölkerung mit den Ambrosia-Pflanzen, die hochallergene Pollen abgeben kann an die Umwelt. Ich denke an Tigermücken, die das Potenzial hat, tropische Krankheiten zu übertragen. Und das sind, glaube ich, Bekämpfungsmaßnahmen, die eigentlich auch nur Behörden wirklich umsetzen können. Und aber auch immer müssen auch die Mittel haben dafür. Also, ich glaube, da darf man wirklich nicht sparen. Und,
ja. Das ist etwas, was du mir eben nochmal gesagt hast, so ganz beiläufig, aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Du hast gesagt, eigentlich viele Gemeinden haben gar nicht so viel Geld übrig, um jetzt grosse Begrünungsaktionen oder jetzt zum Beispiel so eine Neophytenaktion oder so durchzuführen. Hast du das Gefühl, das gilt noch für viele andere Gemeinden, nicht einfach für Grenchen, die du vorhin gerade schon erwähnt hast, dass das Energielabel Schwierigkeiten haben zum Halten?
Ja, also eben, ich denke, dass viele Massnahmen, die ergriffen müssen werden, eine Gemeinde gar nicht drum herum kommt, die zu finanzieren. Und wenn man dann in der Budgetdebatte einmal im Jahr hockt im Gemeinderat, dann gehen die Emotionen schon höher, wenn man dort die Besten drin hat, die nicht wirklich ein Must-Have sind. Also, dann wird dort noch in der Debatte drin eine Sache rausgestrichen aus dem Budget. Darum denke ich, die Finanzierung ist häufig vielleicht auch noch über andere Kanäle möglich. Also ich denke jetzt zum Beispiel an einen Fonds, wo man könnte über Konzessionsabgaben von den Energieunternehmen speisen, von den Gewinnen von ihnen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Es gibt ja auch Möglichkeiten, je nachdem, was man umsetzt für eine Massnahme von, ich sage jetzt mal, Energie Schweiz gibt es ja ein Programm, wo sie etwas machen. Also es gibt eine Haufen Möglichkeiten, wie man das Geld bekommt für ganz spezifische Massnahmen. Aber es gibt halt auch sehr viele Massnahmen, die eine Gemeinde einfach muss machen und die Kosten müssen dort fix drin sein und die werden von Jahr zu Jahr grösser. Und leider werden sehr viele Kosten von einer Gemeinde von Jahr zu Jahr grösser. Also die Schulbildung, Sozialabgaben, was nicht grösser wird, sind Steuereinnahmen. Leider. Und darum, ja, haben wir die Konflikte dort so extrem.
Also ich weiß es zum Beispiel von den sogenannten naturbasierten Lösungen. Also das sind Parks, das sind Baumpflanzungen, das sind Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, dass die eigentlich zum Teil energieeffizient wirken. Also ein Haus braucht zum Beispiel weniger Heizenergie, wenn sie ein begrünt Dach hat. Eine Hausfassade kühlt, auch ein bisschen die Strasse sogar, oder? Wenn das so eine Strasse ist ohne Grün. Also man gewinnt eigentlich auch ein bisschen etwas und sie sind eigentlich im Unterhalt gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel teurer als jetzt, sagen wir mal, eine versiegelte Fläche. Das weiß man aber sehr wahrscheinlich noch zu wenig. Habe ich das Gefühl, was meinst du?
Ja, also das ist natürlich etwas, wo man versucht immer darauf hinzuweisen, dass es ja nicht nur Kosten entsteht, sondern auch immer ein Gewinn hinten dran hat. Also man weiss zum Beispiel, wenn wir Bäume pflanzen in der Stadt, ist es so, wie du gesagt hast, hat das einen kührenden Effekt. Es hat durch den Schatten, durch die Verdunstung. Wenn man unten dran im Wurzelbereich noch entsiegelt, kann es noch Wasser aufnehmen, bei Starkregenereignissen und bei Trockenheit wieder abgeben. Im besten Fall tut man dort noch einheimische Studen pflanzen für die Biodiversität. Und man weiss, dass Bäume in der Stadt ja das Wohlbefinden steigern von der Bevölkerung. Und wenn man das Finanzielle raus will, kann man auch argumentieren, dass ja auch der Bodenpreis von der Häuser steigt, in dem, dass man eine begrünte Nachbarschaft hat. Der Schutz von Infrastruktur ist auch etwas, wo die Natur kann leisten kann. Eben Kanalisationen, die überschwemmen, Gebäude, wo von der Hitze drunter leiden, Heizkosten, Klimaanlagenkosten kann man sparen. Also nur, dass man nur Geld ausgibt für die Natur, die Stadt, ist natürlich eben nicht so. Aber es ist ein kleiner Erklärungsbedarf da und darauf hinzuweisen, was der Gewinn ist. Viel muss ist der Gewinn auch erst mittelfristig zu erreichen.
Genau, ja. Also ich habe jetzt vorher das Bild wahnsinnig schön gefunden, wo du geschildert hast, dass wenn man ein bisschen rausgeht aus Kränken und von oben runter schaut, sieht, wie grün alles eigentlich ist um die Stadt herum, dass sie auch in einem Naturschutzbereich liegt, in einem Gebiet liegt. Das ist ein wahnsinniger Luxus eigentlich. Wenn du dir jetzt etwas könntest wünschen für deine Stadt, gibt es etwas Spezifisches, wo du denkst, oh, das würde dir jetzt wirklich gut tun?
Also, ich würde der Stadt wünschen, dass sie für die Zukunft gut aufgestellt ist, für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Dass sie lebenswert bleibt für die Bürger in der Stadt, für die Infrastruktur und für die Artenvielfalt.
Genau, ja. Und ich wünsche dir und deinem Garten und deiner Familie im Garten wahnsinnig viele schöne, wunderbare Momente.
Ja, merci vielmals, danke.